Hallo und herzlich willkommen zur Folge 59 des Aue-Podcasts Zweigekreuzte Mikros. Ja, wir sind fast auf der Ziellinie. Noch zwei Spiele sind in der Liga zu gehen. Ein Sachsenpokalfinale gilt es noch zu spielen. Und hier wird sich entscheiden, ob diese Saison nur eine gute Saison wird oder eine sehr gute Saison. Es gibt einiges zu besprechen. Wieder mit dabei ist Tobias. Moin, Tobias.
Hi.
Und Glück auf an Martin. Hi, Martin.
Hi.
Ja, ich habe es gerade gesagt, wir gucken jetzt auf die nächsten Spiele noch, die unser Verein Erzgebirge Aue noch in der dritten Liga zu gehen hat, und machen auch gleich mal dann noch einen kleinen Ausblick dann auf die nächste Saison, wenn wir uns dann nochmal die Vertragssituation von so manchen Spieler bei uns anschauen. Wer nicht mitfahren wird zur WM, sind es wahrscheinlich die Auer Spieler. Ich habe gerade die Absage bekommen noch für die letzte Bestellung EM. Wie sieht's bei euch aus, Martin? Vorfreude auf die EM?
Ja, also ich habe auch für alle Spiele der niederländischen Nationalmannschaft Tickets, also zumindest in der Vorrunde. Ja, also
ich... Hast du die bekommen?
also ich bin ich habe so eine Mitgliedschaft beim niederländischen Verband im Fanclub und da wurden die Tickets einfach verlost und da konnte man sich auf alle Spiele bewerben. Boah. Und das Geile ist, wisst ihr, wo Holland spielt?
Sag's uns. In Hamburg einmal, glaube ich.
Ja. Und
in Leipzig.
Genau. Und das dritte Spiel ist wo? Berlin. Also ist halt leider auch perfekt von den Entfernungen.
Das stimmt. Und ja, mit Glück alle drei Spiele bekommen, oder wie?
Wurde halt ausgelost, genau. Und Finale hätte ich auch ein Ticket, wenn Holland ins Finale kommt. Aber das glaube ich nicht. Okay. Ehrlicherweise, ich meine, jeder hat wahrscheinlich das Spiel jetzt gegen Deutschland gesehen. Das ist ja schon eher schlecht aktuell.
Ja, aber immer so ein Turnier ist ja immer was Besonderes. Mal gucken. Glückwunsch aber auf jeden Fall. Tobias, wie sieht es bei dir aus?
Also ich habe mich, gar nicht beworben auf die Tickets, denn da alle meine deutschen Freunde, die sich auf deutsche Tickets beworben haben, nichts bekommen haben, war ich da generell eher entmutigt, da ich bei solchen Gewinnspielen eigentlich nie irgendwie eine Chance habe. Aber ich hab jetzt einen anderen Bezug zur EM. Und zwar folgender: als ich jetzt vor einer Woche nach Hause kam, habe ich irgendwie festgestellt, dass sie bei mir im Haus das Türschloss gewechselt hatten und dass da jetzt ein Zahlenschloss dran ist und dass wir jetzt auch zwei Wohnungen in unserem Haus haben, wo jetzt ein Zahlenschloss reinkommt. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie könnte das jetzt natürlich zusammenhängen? Und haben rausgefunden, die haben das zu solchen Airbnb-Wohnungen gemacht.
Ja.
Extra für die EM.
In Leipzig.
In Leipzig. Also ich wohne ja direkt neben dem Stadion. Also in einem ganz exponierten Viertel. Und da macht das natürlich auch total Sinn. Aber man muss natürlich schon trotzdem auch mal schauen, hofft man nicht, dass man jetzt irgendwelche besoffenen Idioten, wie zum Beispiel die Niederländer, in unserem Haus da sitzen hat.
Also die Niederländer sind immer nur bekifft.
Ja gut, die Bekifften, die sind ja meistens friedlich.
Ich glaube, das wirst du dir nicht groß aussuchen können, Tobias. Da wird es ja ein Kommen und Gehen wahrscheinlich zur EM. Aber es ist doch ganz schön, so eine Internationalität im Haus zu haben, oder?
Das ist schön, aber kommen denn auch die Engländer nach Leipzig?
Das weiß ich nicht, ne? Das, ja.
Wer hat dir zu gönnen? Ja. Und dadurch habe ich nochmal nicht nur, dass das Stadion jetzt der Luftlinie 5 Meter von mir entfernt liegt, sondern ich habe jetzt einfach auch nochmal einen anderen Bezug zu dem Stadion, also oder zu der EM, dass wir jetzt nämlich zwei Airbnb-Wohnungen bei uns hier im Haus sitzen haben.
Dann berichte doch mal in einer der nächsten Folgen, für wie viel die denn pro Tag vermietet werden. Das kann man ja herausfinden dann relativ einfach, ne?
Das ist eine gute Frage, aber ich vermute mal, die gehen nicht für unter 500 weg.
Ja. Werden wir rausfinden und werden wir euch auf dem Laufenden halten. Aber es ist noch ein bisschen Zeit. Ich habe ein Ticket schon in der ersten Verkaufsphase gekriegt oder zwei Tickets für ein Spiel. Ich habe Glück gehabt und habe ein Achtelfinale ist es, glaube ich, Achtelfinale in Berlin Ende Juni, auch an einem Samstagabend, also eigentlich ganz schön gelegen, wenigstens ein Spiel. Ich glaube, wenn die Deutschen Zweiter in der Gruppe werden, dann habe ich das Achtelfinale dann bekommen. Das wird auch ganz gut. Aber mal gucken. Das ist ja noch eine ganze Zeit hin. Wir sind jetzt gerade mal Anfang Mai. Wir nehmen hier gerade am, was ist heute, 6. Mai, glaube ich, auf Montagabend nach dem Bielefeld-Spiel, nach dem Wochenende, wo wir Bielefeld 1-0 geschlagen haben. Und ob es ein Traum ist oder nicht, auf jeden Fall, wenn man auf die Tabelle guckt, findet man unseren Lieblingsverein auf Platz 6 der 3. Liga. Und ich weiß gar nicht, ob wir jemals in dieser Saison so einen guten Platz gehabt haben. Habt ihr das so im Blick? Was schätzt ihr? Ich habe jetzt gar keine Statistik rausgesucht.
Meines Wissens nicht.
Ich glaube, wir am Ende raus kackt die Ente, sagt man ja auch. Am Ende zählt's. Und ja.
Sechster Platz ist das Schlechteste, ist die beste Platzierung, meinst du, oder was?
Genau, ist die beste Platzierung dieses Jahr.
Dieses Jahr, waren wir nicht mal Dritter?
Also diese Saison. Das gilt mal rauszusuchen.
Ich bin der Meinung, wir waren mal Dritter oder Vierter.
Wir haben noch 55 Minuten ungefähr Zeit. Genau, Tobias, du kannst das gleich mal nachrecherchieren.
Wir machen hier gleich eine Live-Recherche.
Ja, auf jeden Fall. Was ich nicht recherchieren muss, ist, wir sind punktgleich mit Dynamo Dresden. Und viele Grüße gehen raus an die Landeshauptstadt, denen wir eigentlich schon in der Winterpause zum Aufstieg gratuliert haben, weil sie einfach mit Jan Regensburg dann doch auch einen gewissen Abstand sich rausgearbeitet haben. Ja, herzlich willkommen in der Realität. In der Rückrunde ist Dynamo Dresden Tabellenletzter. Also wenn man sich nur die Rückrundenspiele anguckt, wie man so einbrechen kann, das ist wirklich schon sagenhaft. Auf jeden Fall mit dem Aufstieg wird Dynamo wahrscheinlich nichts mehr zu tun haben. Haben genauso wie wir 6 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz und kriegen ja gar keinen Fuß mehr aufs Feld.
Also meine Live-Recherche ist abgeschlossen. Wir hatten beide nicht recht.
So, nämlich?
Unsere beste Platzierung war am 3. Spieltag, am 5., 6. und 8. Spieltag der 2. Platz.
Der 2. Platz. Siehst du? Schon gleich so eine Saison ganz verklärt, die man irgendwie so gefühlt immer in so der unteren Tabellenhälfte, mittleren Tabellenplatz irgendwo sich so abgespeichert hat.
Das war doch, weil wir kurz vor der Rückrunde, vom Hinrundenende noch 2-mal verloren haben. Da sind wir nochmal ganz schön abgesackt.
Ja. Das stimmt.
Gegen Mannheim und gegen Ingolstadt, oder? Also Ingolstadt war ja dann schon
ja.
Runde eigentlich.
Ja. Ja.
Genau, und bei dieser wunderbaren Statistik, bei der ich gerade bin, sieht man auch das große Problem. Wir haben nämlich eine katastrophale Auswärtsbilanz, nämlich von nur 3 Siegen, 9 Remis und 6 Niederlagen.
Aber dafür die Heimbilanz, wenn du dich die anguckst?
12 Siege, 2 Remis und 4 Niederlagen. Und ich glaube, wir sind ja auch in der Heimtabelle auf den 1. oder 2. Platz.
Ja, wir sind Platz 4 in der Heimtabelle tatsächlich, aber punktgleich mit den 3 oben drüber. Also Preußen Münster, Ulm und Rot-Weiß Essen haben genauso viele Spiele, nämlich 18 zu Hause und haben genauso wie wir 38 Punkte. Also das kann man vielleicht ja schon sagen, dass wir schon zu Hause wieder in der Macht geworden sind, obwohl wir 4 Niederlagen jetzt hier in der Statistik stehen haben, aber andere Mannschaften haben mehr beziehungsweise weniger Siege dann auf dem Konto. Deswegen, das ist doch ein erstes Saisonziel, wieder zu einer Heimmacht zu werden, auf jeden Fall erfüllt. Vielen Dank, Tobias, für die schnelle Recherche. Ja, und dann gehen wir doch mal rein ins Geschehen. Wir haben jetzt 5 Spiele zur letzten Folge von unserem Podcast gespielt. Wir haben in Ferl 3-1 verloren. Ich mach's mal chronologisch. Dann haben wir einen richtig guten Sieg in Bischofswerda mal geholt. Beste Saison Sachsen-Pokalspiel auf jeden Fall mit 4-0 in Bischofswerda gewonnen. Dann 2-1 Heimsieg gegen Haching, dann 2-2 in der Nachspielzeit in Dortmund geholt und jetzt zuletzt am letzten Samstag in 1-0 Heimsieg gegen die abstiegsgefährdeten Bielefelder. Tabelle Platz 6, hatte ich schon gesagt, punktgleich mit Dynamo und 2 Plätze Abstand auf den, glaube ich, der für uns in den Fokus geratenen Platz 4, der zur direkten Qualifikation für den DFB-Pokal reicht, auf der aktuell Rot-Weiß Essen steht. Viele Grüße und herzlichen Glückwunsch gehen raus nach Ulm, die jetzt schon mal den Aufstieg festgemacht haben. Platz 2 Münster, sagenhaft, wie 2 Aufsteiger hier durch die Saison gerast sind, gerade in der Rückserie, glaube ich, von hinten nochmal gut alles umgepflügt haben. Und ja, schade für Lübeck, Duisburg und Freiburg, die wir jetzt heute schon in die 4. Liga oder in die 4. Ligen verabschieden können. Schauen wir mal rein in die Spiele. Aue gegen Bielefeld war so das letzte Spiel. Martin, unser Mann vor Ort, wie war's? Wie war die Stimmung? Ich glaube auch insgesamt 8.000, 9.000 Zuschauer, das fand ich schon mal ganz gut, oder?
Ja, ich hätte jetzt noch zum Abstiegskampf gesagt, Halle steht noch an der Schwelle. Und da ist ja jetzt auch Daniel Meyer heute vorgestellt worden als neuer Sportdirektor für die dritte oder vierte Liga. Ein alter Bekannter.
Club der ehemaligen, genau. Ex-Trainer und jetzt Sportdirektor.
Ja, ja, ich glaube, gegen Bielefeld war ein sehr voller Gästeblock, über 1.000 Zuschauer. Die haben ja auch ordentlich Alarm gemacht. Also ich würde auch mal echt sagen, einer der besten Gästeblöcke, so ich die letzten Jahre auch in Aue gesehen habe. Also ich müsste jetzt schon überlegen, es muss ein Derby sein, wo du es vielleicht noch vergleichen kannst. Klar, Dynamo ist eh immer schwierig zu vergleichen jetzt, aber ich würde mal sagen, für so einen Verein, der da in Anführungsstrichen normales Ausfallspiel hat, schon eine krasse Stimmung. Also und ja, ich glaube, Aue, da hätten ein paar mehr Zuschauer sein können auf der Auer Seite. Also ich war dieses Mal sogar in AB, hab dann auch noch den Marc und den Jan und den Justin getroffen, also auf dem Rückweg eigentlich, nicht im Block, sondern lustigerweise ich gerade gegangen bin, ja, aber war ganz cool, also war ja auch gutes Fußballwetter und ich glaube vom Spiel hätte Aue es auch höher gewinnen können, also das strittige 2-0, aber Bielefeld, das war schon erschreckend schwach, vor allen Dingen eigentlich, wo es ja für die um alles geht. Also da hätte man ja schon erwarten können, dass die da sich mehr reinhängen. Und ja, aber es stand ja im Vorzeichen, dass Fabi Klos ja gesperrt war.
Genau, hatten einige Verletzte und auch einige gesperrte Spieler, was dann wahrscheinlich auch schon einen Ausschlag gibt. Ja. Tobias, hast du das Spiel gesehen?
Ich war leider unterwegs. Ich habe es leider bloß im Ticker verfolgt. Also von dahingehend, aber ich habe am Ende so ein bisschen rausgelesen, dass es am Ende doch ein sehr verdienter Sieg war.
Das, glaube ich, kann man sagen. 1-0 ist natürlich immer ein knappes Ding und kann schnell auch was passieren. Hat man ja auch gesehen, nach dem Phantomtor war ja dann relativ, oder hat da Bielefeld auch ein paar gute Chancen, die sie dann aber dann auch doch glücklicherweise nicht reingemacht haben. Im Endeffekt ist dann egal, wie man gewinnt, die drei Punkte sind wichtig, aber was man halt auch wieder typischerweise sieht und was uns halt auch, wie ich finde, nicht zu einer Spitzenmannschaft in der dritten Liga aktuell macht, dass wir halt auch nicht solche Spiele, wo wir dann doch auch spielerisch überlegen sind und auch kämpferisch überlegen sind, nicht auch mal irgendwie mit 2-3-0 oder so gewinnen, sondern uns halt immer irgendwie so rumeiern. Natürlich fehlt ein Marcel Beer davon, der vielleicht doch nochmal das ein oder andere Tor mehr reinmacht, aber auch mit ihm haben wir nie einen wirklich oder relativ selten deutliche Siege in diesem Jahr eingefahren. Das ist alles immer so ein knappes Gezittere und die Herztropfen werden wieder rausgeholt, wenn es dann so Richtung 90. Minute geht, weil wir ja auch viel in den Nachspielzeiten oder in den letzten Minuten noch verloren haben in diesem Jahr. So war es jetzt auch gegen Bielefeld. Klar, wenn das Phantomtor gezählt hätte, dann wäre einiges dann etwas einfacher gewesen und vielleicht auch deutlicher geworden. Ja, was sagt ihr? Muss das ein Schiri sehen? Martin?
Ich habe ehrlicherweise gesagt, der war nicht drin. Aber da waren ja ganz viele Leute anderer Meinung. Ich habe auch noch kurz mit Jan und mit Marc und so drüber diskutiert. Und ja, ich konnte es aber auch von der Seite vielleicht nicht hundertprozentig sehen, wenn man so ein bisschen schiefen Blick drauf hat. Aber ich meine, du kannst dir immer irgendeinen Frame raussuchen, wo es total eindeutig aussieht. Ich bin aber auch kein Fan von diesen Diskussionen, weil er war jetzt auch nicht tausendprozentig klar drin. Also
ja, also auf dem einen oder anderen Bild, was jetzt so im Internet kursiert, sieht es ja schon relativ deutlich aus. In der realen Geschwindigkeit war es, glaube ich, schwer zu sehen, weil, glaube ich, auch der Ball auch gerade von den Händen oder vom Körper des Torwarts so ein bisschen verdeckt war. Und wenn man sich die, das ist halt auch wieder so eine Sache, der Schiri hat halt keine Torlinientechnik in der dritten Liga, das zum einen. Und auch der Linienrichter, für den geht es natürlich auch super schnell. Und der hat auch in der Situation den Ball verdeckt bekommen von den Beinen des Torwarts. Und wenn man sich halt mehrfach anguckt, ich glaube, er war drin tatsächlich, also Torlinientechnik gehe ich mal von aus, hätte er wahrscheinlich auch das Tor als Tor markiert. Aber wenn man sich es mehrfach anguckt, sieht man halt, dass er so ein bisschen mit dem Bein den Ball wieder sozusagen nach vorn drückt. Und wenn man so von vorn guckt, und das macht eben der Schiri, sieht er eben nur seine Arme, und die bewegen sich, sagen wir mal, nicht nach hinten, dass es so aussieht, wie wenn er mit den Händen den Ball von hinten wieder nach vorn drückt, sondern der nicht zu sehende Fuß und das Bein drückt halt sozusagen den Ball wieder nach vorn, so auf die Linie oder über die Linie. Ich glaube, der Linienrichter und auch der Schiedsrichter ist da schon eine arme Sau, dass man es halt in solchen Situationen schwer hat, weil man ja auch natürlich schnell entscheiden muss und nicht mehrfach die Wiederholungen aus diversen Kamerawinkeln sich angucken kann. Glück für uns, dass es natürlich trotzdem gereicht hat und keiner regt sich auf, aber wer sich erinnert, wir hatten auch mal in der zweiten Liga gegen Darmstadt ja so eine Aktion, wo es auch noch keine Torlinientechnik gab. Bei aller Diskussion rund um VAR im Fußball bin ich ja immer noch der Meinung, so eine Torlinientechnik, wo es halt wirklich um Tor, nicht Tor geht, das ist auch ganz einfach zu entscheiden, sieht man ja heutzutage oft, der Schiri bekommt ein Zeichen auf die Uhr und Tor, dann wird ein Tor gegeben, da gibt es eben nicht diese Diskussion, die es sonst bei dem VAR gibt. Ich bin heilfroh, dass es auch im nächsten Jahr noch keinen VAR in der dritten Liga gibt, aber ich glaube, so die Torlinientechnik, das würde schon insgesamt dem Spiel gut tun, wie man so schön sagt.
Habt ihr denn das Interview mit Martin Mendel gesehen auf der Auer-Webseite?
Nee.
Er hat den Schiedsrichter nochmal erklärt, warum der Ball drin gewesen sein muss.
Ist
auch. Ja, genau.
Ich habe nur von Auer gesehen, das Foto, was sie gepostet haben, wie Martin Mendel nach dem Spiel die Szene nochmal nachstellt.
Ja, genau.
Und da frage ich mich halt, wie will er das denn aus 80 Metern, wie will er denn da hinten aus 80 Metern das so genau gesehen haben?
Ja,
also ich glaube schwierig. Ich glaube auch, dass die Schiris sich ärgern werden, wenn sie so die Fotos dann nochmal sehen oder Videos dann sehen.
Also ich kann es nochmal zitieren. Es geht um das vermeintliche 2:0, das nicht anerkannt wurde. Ich habe den Referee versucht zu veranschaulichen, dass der Ball vom ganzen Bewegungsmuster des Arminia-Torters hinter der Linie gewesen sein muss. So habe ich das auch aus 80 Metern Entfernung wahrgenommen.
Okay.
Und während bei ähnlichen Situationen an der Grundlinie gern mal auf Verdacht auf Eckball entschieden wird, gab es dieses Mal eine gänzlich andere Entscheidung.
Ja, Tor, nicht Tor, das ist halt, ja, hat man jetzt auch im Hamburger Derby gesehen, ne, wo der Schiri halt schon Mut zeigt und irgendwie das 1-0 vom HSV dann wieder zurücknimmt, wo halt schon auch nur eine minimale Berührung höchstens irgendwie dabei war. Ja, okay. Ich glaube, wir können jetzt drüber lachen und das Foto wird wahrscheinlich noch ein bisschen rumgehen. Noch mehr würde es rumgehen, wenn wir dadurch irgendwie Punkte verloren hätten und irgendwie schon Platz 4 dann irgendwie abhaken hätten können. Gut, also schöner Ausflug ins Erzgebirge und auch schön, unabhängig der 1000 Gästefans, dass auch wieder viele Auer-Fans den Weg ins Stadion gefunden haben. Das Wetter wird schöner und demnach auch die Stadien voller. Nochmal ein Spiel zurück, das wird mich nochmal interessieren. Kultstadion Rote Erde, Martin, du warst auch in Dortmund mit dabei. Kannst du uns da vielleicht nochmal ein bisschen mitnehmen? Wie war's?
Warm.
Warm? Es war das warme Wochenende, ne, wo es sehr heiß war.
Schön die Sonne geknallt. 5 Euro Eintritt nur, sehr fanfreundlich.
Ohne irgendwelche Reduzierungen, also du bist nicht als Student oder so irgendwie reingekommen?
Nee. 5 Euro Vollzahler.
Mega.
Gab schöne Papiertickets, gibt es ja auch nicht immer. Ja, und ansonsten, ich war jetzt vor 10 Jahren mal da, auf der alten Holztribüne ist noch ein bisschen geiler als der Gästeblock, aber auch echt so ein Top-Block, ne? Also so eine lange Seite, ich meine, ihr habt es ja in den TV-Bildern gesehen, da hat man auch eine super Sicht, also im alten Stadion ist ja häufig die Sicht beschissen, aber da kann man es einfach null sagen, sondern ist eine schöne Gerade, wo halt alle gut sehen können. Ja, Gästeblock war auch ordentlich voll, gab ja auch so eine Intro, da irgendwas mit Banner und so. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Zum Inhalt muss ich mich jetzt nicht äußern, aber ja. Sonst fand es auch relativ laut und vom Spielverlauf, es war halt typisch Aue, ne? Also die ganze Saison in einem Spiel. Also du bist so viel besser, du musst führen, du musst eigentlich da gewinnen, dann kriegst du in der 90. Minute das 2-1 und dann machst du irgendwie noch das 2-2 und keiner weiß wie. Also das ist doch echt ein Verein, Ich glaube, das Schlimme ist, man ärgert sich ja dann auch immer wieder, weil man dann ja wieder den Anschluss verpasst hat nach oben. Also es wäre ja wirklich noch was möglich, wenn wir das Spiel gewonnen hätten. Oder wenn wir auch gegen Ulm gewonnen hätten, wären wir jetzt auf dem vierten Platz oder so, ne? Also alleine nur mal die beiden Auswärtsspiele in den letzten Wochen.
Absolut. Gegen Ulm eine Nachspielzeit, beim ja jetzt, wie gesagt, Aufsteiger, und ich weiß gar nicht, ob sie irgendwie, ich glaube, in dieser Rückserie, glaube ich, überhaupt noch kein Spiel verloren haben. Und wir hatten sie ja zu Hause am Rand der Niederlage. Da sieht man mal, welches Potenzial dann innen steckt. Aber ich habe es ja, glaube ich, auch getwittert. Dieses Spiel in Dortmund zeigt halt so die ganze Saison dann eben auf. Ja? Dass du Fußball spielen kannst, gut Fußball spielen kannst und auch einen Gegner auswärts beherrschen kannst. Aber dann halt auch immer wieder so Klopse drin hast und dumme Gegentore bekommst. Oder halt gerade auch nicht diese Überlegenheit ausnutzt in eigene Tore. Und man muss sich auch nochmal unsere Verletztenliste angucken. Und trotzdem spielen wir halt auch in den letzten Spielen guten Fußball, wenn auch nicht immer irgendwie mit großen oder mit riesigen Erfolg. Ja, zwei Punkte, die uns fehlen, die wir jetzt auf Essen schon gut gemacht hätten. Dann wären wir eben Platz 5 und nur für das Torverhältnis hätte uns getrennt vom DFB-Pokal. Quali-Platz und gut, an den dritten Platz, Jan Regensburg aktuell bei 62 Punkten. Ja, denkt doch der eine oder andere, trauert der eine oder andere doch noch den verlorenen Punkten in dieser Saison nach. Tobias, wie geht's dir? Wenn du jetzt Platz 6 von uns siehst, ist es auch so, dass du nachtrauerst den letzten vergebenen Chancen? Oder sagst du, Spatz in der Hand ist besser als Taube auf dem Dach, Platz 6 ist doch besser, als wir jeweils erwartet hatten diese Saison?
Ja, aber ich glaube, dass das Problem an der Sache ist ja, dass wir ganz, ganz viele Punkte einfach sinnlos verloren haben. Und ich glaube, das macht die Sache einfach auch so mega ärgerlich. Also ich meine, wir waren so viele Spieler einfach besser und haben am Ende noch dumme Gegentore bekommen und so weiter und so fort. Also ich denke, zumindest ein Platz 4 wäre auch aufgrund der Schwäche der Konkurrenz durchaus möglich gewesen. Insofern trauere ich da auch schon ein bisschen nach. Ich denke, mit ein bisschen mehr Professionalität will ich jetzt nicht sagen, aber mit so ein bisschen mehr spielerischer Intelligenz hätte man auch das Spiel in Dortmund gewinnen können. Also ich finde, weiß nicht, wie du es gesehen hast, Martin, Dortmund 2 war ja nicht wirklich die bessere Mannschaft, oder?
Nee, also gar keinen Fall. Ich fand, dass Aue deutlich überlegen war. Und es war so typisch, dass du das Gegentor bekommst. Es war typisch. Also es ist einfach zu wenig auswärts aktuell. Das ist schwierig, auch dann zu erklären, ne? Woher kommt das denn?
Ja, genau. Und ich finde so letztlich gesehen, Aue ist in der Saison jetzt nicht so wirklich der große Überflieger. Aber ich meine, das ist ja sowieso eine ganz verrückte Saison. Ich meine, in Regensburg musste mir den Aufstieg bangen. Ich meine, Dynamo Dresden war eigentlich schon sicher durch. Haben wir jetzt nochmal wirklich verbockt, müssen hier sogar um den vierten Platz bangen, den ich ihnen ja mindestens gewünscht hätte, aus nicht ganz uneigennützigen Gründen. Also von dahingehend muss man sagen, also zumindest so mit etwas mehr Konstanz wäre durchaus Platz 4, Platz 3 sicher auch möglich gewesen. Ich meine, wir spielen jetzt noch gegen zwei Absteiger, glaube ich. Ich denke, wir spielen jetzt noch, glaube ich, gegen Münster und wir spielen noch gegen Duisburg.
Nein, Duisburg und Mannheim. Duisburg und Waldhof Mannheim.
Okay, oder genau, Waldhof Mannheim. Waldhof Mannheim steht ja auch irgendwie auch an der Schwelle zur vierten Liga, was ich vor der Saison niemals getippt hätte. Und Duisburg, die sind ja auch schon weg. Ich meine, das ist ja für den Verein eine übelste Katastrophe. Ich meine, du meintest ja selber, Martin, dass wenn der Verein runtergeht, wird's ja für die auch finanziell mega eng.
Duisburg hat ja schon gesagt, dass sie Probleme haben werden, die vierte Liga zu finanzieren. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die Frauenabteilung wird wahrscheinlich abgemeldet werden. Also das ist nochmal viel härter. Die sind ja auch aus der Bundesliga abgestiegen. Mhm. Ja. Und vielleicht nochmal eine Zahl. Münster und Ulm, die haben 9 und 10 Punkte mehr als Aue. Also die sind nochmal in der Rückrunde alleine. Also Aue ist auf Platz 3 in der Rückrundentabelle mit 29 Punkten. So, die Rückrunde war gut, aber nicht gut genug. Ja. Man hat jetzt schon 2 Punkte mehr als aus der Hinrunde.
Ich gebe jetzt hier nochmal eine andere Meinung mit rein und ich bin nämlich ganz zufrieden jetzt. Also ich glaube, jeder ist zufrieden mit der Saison insgesamt und so. Und ich glaube wirklich, wir sind nicht ein Top-3-Team oder ja, Top 4 sind wir ja dran, aber sagen wir mal, Top 3 Team in der Liga sind wir nicht. Trotz aller Auf und Abs und es gut, Ulm, Münster, auch die hatten ihre Schwächephasen, auch die, hatte ich ja gesagt, Ulm hatten wir an der Rand eine Heimniederlage und so, auch die waren schlagbar und keine Überteams. Insgesamt eine sehr ausgeglichene Liga, wo jeder jeden schlagen kann, aber sich dann doch ein paar herauskristallisieren, die dann doch halt regelmäßig besser spielen als andere Mannschaften. Da sehe ich uns tatsächlich in diesem Jahr noch nicht. Dazu war man zu unkonstant. Dazu hatten wir auch, muss ich auch zugeben, einige Spiele, die wir gewonnen haben oder unentschieden gespielt haben, die wir eigentlich hätten nicht, wo wir eigentlich keine Punkte holen dürfen, wenn man nur die Statistiken sich anguckt. Also auch solche Spiele gab es, wir hatten nicht nur Pech, sondern einigermaßen auch oder in einigen Spielen auch Glück. Deswegen glaube ich, dass wir schon, finde ich, das Maximalste aus der Saison rausgeholt haben. Und ich gebe hier auch nochmal zu bedenken, wir hatten einiges Verletzungspech, Linus Rosenlöcher lang ausgefallen, Maxi Thiel lang ausgefallen, jetzt Marcel Bär, jetzt schon, glaube ich, 2-3 Spiele ausgefallen und ich glaube auch nicht, dass er jetzt nochmal wieder zurückkommt, vielleicht so ganz am Ende im Mai in Dresden nochmal auflaufen kann. Und trotzdem haben wir halt auch eine sehr gute Rückrunde gespielt und was wir geschafft haben, ist nämlich auch jetzt den Bankspielern Spiele zu geben. Also wir sind, glaube ich, auch in der Rückrunde in der Breite gewachsen, wenn man jetzt an so einen Kilian Jakob guckt oder denkt, der eben als Linus oder Linus fit war, wenig Spiele bekommen hat, hat sich jetzt auch relativ gut eingespielt auf dieser linken Seite. Und auch unsere Jungen, Franco Schädlich, Finn Hedge, noch ein paar andere, haben einfach auch schon ein paar Einsatzzeiten und auch ein paar Reisezeiten einfach mitgemacht, um in die Mannschaft hineinzuwachsen. Und die Jungs sind irgendwie 18, 19, 20 und so. Also ich glaube, so perspektivisch, gerade so mit Blick auf nächstes Jahr, und das war ja auch das Ziel, ist das ein richtig gutes Team. Wir gucken uns gleich dann nochmal so ein bisschen Abgänge und Zugänge an. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Saison, was für mich jetzt noch gegarnt oder bestückt werden könnte mit der Qualifikation zum DFB-Pokal. Das wäre dann so das Beste. Aber ja, ich finde, wir sind ganz, ganz gut oder können sehr, sehr zufrieden sein in dieser Saison. Und ich würde auch, also ich traue tatsächlich nicht diesen fehlenden Punkten noch nach, weil ich einfach, ich glaube, wir hätten es nicht verdient, auf Platz 3 zu kommen. Okay, was habt ihr oder was haltet ihr davon, wenn wir kurz die Saison durchplanen und durchrechnen? Es sind ja nur noch 2 Spiele zu spielen. Ich habe mal 3 Tabs aufgemacht hier und den Tabellenrechner aufgemacht und ich will jetzt von euch wissen, wie diese Saison ausgeht. Habt ihr Lust?
Klar.
Sehr gut. Dann, wir fangen mal an mit Martin, den nächsten Spieltag. Wir tippen natürlich nur die Spiele, die für uns wichtig sind und gucken dann mal, was am Ende rauskommt. Denn es spielt Rot-Weiß Essen gegen 1860 München. Die Essener, die auf Platz 4 sind, auf den Platz, den wir noch wollen. Wie geht das Spiel aus, Martin?
2-1.
2-1. Viktoria Köln gegen Jahn Regensburg.
Ich sag 1-0 durch ein Tor von Simon Handle.
Ja, Simon Handle, bester Mann. So, die brauchen wir nicht. Unterhaching gegen Dresden. Dresden muss auswärts ran. Einer hinter uns, einer vor uns.
Das ist schlimm. Das ist das Spiel, wo ich hin müsste, um die Liga zu komplettieren. ich glaube nicht, dass sich Unterhaching gehen lässt, sondern ich sag mal, die gewinnen 2-0.
2-0 für Unterhaching. Dann haben wir noch, was ist noch wichtig? Duisburg-Aue natürlich. Wie geht's aus?
1-1. Wir sind einfach auswärts schlecht.
Nur ein Punktgewinn in Duisburg. Und was brauchen wir noch? Ich glaube, das war's. Münster, Ferl Münster. Komm, das tippen wir auch noch.
0-1.
0-1. Sehr gut. So, jetzt ganz schnell. Tobias. Genau so. Essen gegen 60.
Oh, ich glaube, das zieht Essen 2-1.
2-1. Viktoria Köln gegen Regensburg.
Oh, ja, gegen Regensburg, die sind gerade, ich würde mal sagen, Viktoria gewinnt 1-0.
Viktoria gewinnt 1-0. Dann Unterhaching Dresden.
Oh, schwierig. Ich glaube, 1-1, ich denke, so doll lassen sich jetzt die Dresdner nicht abschlachten.
Duisburg-Aue.
da habe ich auch 1-1, weil Aue wird man wieder besser sein, da wird aber zum Schluss doch ein dummes Gegentor fangen.
Nach Spielzeit. Und Ferl gegen Münster.
Oh, ich glaube Münster zieht das 1-3.
Münster gewinnt im Ost-Westfalen-Duell, oder? Ferl ist, glaube ich, da in der Ecke auch. Okay, alles klar. So, ich mach mal nur euch beide. Jetzt geht's noch den letzten Spieltag zu tippen. Und da muss jetzt Tobias vorlegen. Dresden spielt zu Hause gegen Duisburg. Ihr habt eine Stunde, die Stadt zu verlassen.
Ja, ich glaube aber, das dürften sie 2-1 gewinnen.
Na, das letzte Spiel lassen wir ihnen nochmal gewinnen. Aue Mannheim.
Das gewinnt Aue 1-0.
Regensburg, Saarbrücken.
Oh, gute Frage. Oh Gott. Mhm. 1-1.
1-1. So, was haben wir noch? Ich glaube, das ist alles. Nee, Rot-Weiß Essen brauchen wir noch. Die spielen in Lübeck beim Absteiger.
Ja, gut. Das ziehen sie 2-0.
2-0 für Essen. Okay, und das gleiche jetzt nochmal mit dir, Martin. Dresden gegen Duisburg.
Also,
traust du Duisburg was zu?
Ja, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Dresden sich noch berappelt.
Aber zu Hause gegen Duisburg?
Die sind so von der Rolle, also, und auf der anderen Seite, es nimmt ja bei Duisburg vielleicht auch den Druck ab, dass sie jetzt müssen. Also das war ja vielleicht auch das letzte Spiel das Problem, dass die halt mussten. Die haben ja sogar 3-1 geführt und dann noch 5-3 verloren.
Ja.
Aber ich sag trotzdem 2-0 Dresden.
Ja, Aue Mannheim.
Ja, das gewinnt Aue mit 1-0.
Feuerwerk, 1-0 Feuerwerk, genau. Regensburg gegen Saarbrücken brauchen wir noch.
Ja, Saarbrücken ist die Luft raus, deshalb sage ich 3-0.
Ja, und dann noch Lübeck gegen Essen.
Ist auch so, was hat Essen dann noch zu holen? Ich sage 1-1.
Da ist nicht mehr viel zu holen tatsächlich bei der Konstellation. Okay, was habt ihr für ein Gefühl bei euren Tipps? Schafft Aue Platz 4?
Nope.
Also bei Martin kommen wir auf Platz 5 tatsächlich rein. Rot-Weiß Essen mit 2 Punkten Abstand auf Platz 4. Also fehlen uns immer noch die 2 Punkte, die uns auch jetzt noch fehlen, weil einfach Essen einfach auch ein relativ leichtes Programm jetzt noch hat mit 1860 und auswärts in Lübeck. Und ihr uns in Duisburg einfach nichts zutraut, das ist es, ne?
Ja, man kann sich halt nicht vorstellen, dass Aue noch 2 Spiele gewinnt. Das würde gegen alles diese Saison sprechen. So.
Ja, aber würde auch wieder zur Saison passen, ne? Dass einfach nichts vorhersagbar ist.
Ja, aber vielleicht ist es dann sogar noch so, dass der Waldhof sogar noch muss, ja? Weißt du ja auch nicht.
Auf jeden Fall, genau.
Und dann die nochmal ein Feuerwerk abreißen bei uns.
Ich glaube, im Hinspiel haben wir auch derbe verloren da in Mannheim, oder? War das nicht derbe Niederlage?
Ja, wir haben auf jeden Fall verloren. Mhm. Und genau so eine dumme Niederlage war ja auch gegen Preußen Münster.
Ja.
3-0 haben wir in Mannheim verloren, richtig.
Mhm. Also wird das auch kein Selbstläufer für uns. Ja.
Ja. Duisburg, wann haben wir denn das letzte Mal in Duisburg gewonnen? 2017
ja,
oder so.
Zeit wird's.
18, da war ich da.
Ja. Zeit wird's.
Genau,
Zeit wird's.
Das war noch unter dem Meier, das weiß ich noch. Die hatten das dann die Mission, Karte zu fahren, Rückflug. Und da haben wir in diesen Pylonen-Trikots gespielt.
Jetzt sag nicht, das war ein geiles Oranje-Trikot. Und ich habe sogar ein Matchworn-Trikot aus dem Spiel von Breitkreuz.
Unfassbar, wie bist du da reingekommen?
Lustigerweise ist auf dem Ärmel halt auch noch der Badge drauf von Euro 2024, Deutschland als Bewerber. Echt? Oder nochmal eine Klammer gemacht. Mhm.
Coole Sache.
Wie bin ich dran gekommen? Das gab es mal im Fanshop. Und das war nicht für 20 Euro, sondern sogar irgendwie für 70 Euro oder so.
Okay.
Und da steht ein R drin, also das ist das Ausweichtrikot aus dem Spiel.
Okay.
Aber ich habe auch mal ein oranges Trikot aus dem Pokal gekauft gegen Ulm für 20 Euro Matchworn mit Samson-Flock.
Aber auch verloren, ne? In Ulm. Erste Runde, ja, glaube ich.
Oranje-Trikots muss ich halt haben.
Weißt du? Oh Gott, oh Gott. Gut, Tobias, dein Tipp. Wir kommen auf Platz 6 ein. Immer noch punktgleich mit Dynamo. Und ja, immer, also jetzt sogar 3 Punkte auf Jahn Regensburg. Bei dir kommt sogar Essen auf den Relegationsplatz mit deinen Tipps. Und Jahn Regensburg versemmelt den Aufstieg genauso, wie es Dynamo auf jeden Fall tut. Okay, ja, vielen Dank für eure Tipps.
Also ihr glaubt auch beide nicht, dass Aue oder Dresden in die Top 4 kommen?
Ich traue uns tatsächlich 2 Siege zu, weil einfach diese Saison so verrückt ist und weil Duisburg jetzt einfach geknickt ist und die einfach mit so einer wirklich Niederlage, die ein Verein noch nie hatte, sozusagen auch viertklassig zu sein, glaube ich, einfach nur eine Hoffnung natürlich, die aus mir spricht, schwer damit umgehen kann. Und wenn sie von uns bespielt werden und hoffentlich dann irgendwie auch mit dem Gegentor wir uns belohnen, sie einfach zusammenbrechen und ich uns tatsächlich da in Duisburg einen Sieg zutraue. Ich sehe tatsächlich das Spiel zu Hause gegen Mannheim als das Schwierigere an, wo ich bin sicherer, dass wir in Duisburg Punkte holen als gegen Mannheim zu Hause tatsächlich. Aber auch da wisst ihr auch wieder, letzter Spieltag, alles ist möglich. Vielleicht ist Mannheim auch schon gerettet, dass die vielleicht freudentrunken da irgendwie in Aue ankommen und sich auf so einen Deal einlassen. Wer weiß, also ich bin da in der Situation tatsächlich sehr hoffnungsvoll. Gut, dann lassen wir das mal hinter uns auf die restlichen Spiele, also Heimspiel gegen Unterhaching habe ich jetzt mal weggelassen. Bischofswerda, ich glaube, da war auch keiner von uns, oder Martin? Weg nach Bischofswerda aufgemacht?
Nee, ich war gegen Unterhaching aber da.
Gibt es da was zu berichten?
Und in Verl.
Hast du da aus den 2 Spielen noch was zu berichten?
Naja, Verl war ja wieder so ein enttäuschendes Spiel. Übelste Ballermann-Atmosphäre da. Ich finde es, das muss man nochmal sagen, Verl, das war eines der schlimmsten Stadionerlebnisse einfach von diesen ganzen Stadion. Der Stadionsprecher ist ein cooler Typ, so, der ist ja auch mal nach Aue mit dem Fahrrad gefahren, aber er ist einfach wie so ein Ballermann-Heini, der Fußballstadion und Megapark vertauscht, ja. Ich weiß es nicht. Ja. Und Unterhaching war ein gutes Spiel und ja, unser ehemaliger Präsident war ja auch da, aber das haben wir ja später bestimmt noch als Thema.
Es gibt wieder einen Helge der Woche mal wieder, hat genau. Sich gezeigt.
Genau, das wollte ich noch sagen. Club der ehemaligen, Skalatidis, wurde frenetisch gefeiert von der Heimkurve.
Das muss man wahrscheinlich, also für das Unterhaching-Spiel noch wirklich betonen. Hat mir sehr gut gefallen, oder?
Also geile Spruchband, ihr habt 90 Minuten, um uns Skalatidis zurückzugeben. Und ja, er durfte ja sogar irgendwie vor den Fans da rumhüpfen.
Ja,
und
ja.
Einmal Aue, immer Aue und
ja.
Hat dann noch die Hämmer gezeigt und also ich meine, er war ein guter Spieler bei Aue, aber ich meine, dass er jetzt so eine Vereinslegende wäre, das finde ich schon ein bisschen übertrieben und er ist ja jetzt auch schon länger weg, oder? Also er ist ja jetzt auch schon gefühlt 5-6 Jahre weg.
Mhm,
auf jeden Fall. 7 oder 8.
Ja.
Aber also, wie lange hat er noch in der zweiten Liga bei uns gespielt? Eine Saison?
Ja.
Also
nicht mehr lange, aber ist natürlich einer der Aufstiegshelden gewesen und ist, glaube ich, auch schon damals zu seiner Zeit einfach so ein Sympathieträger gewesen, der durch seine Art zu spielen und durch seinen Einsatz und vielleicht auch durch den Umgang mit den Fans, weiß ich jetzt nicht, irgendwie schon einer ist, der positiv in Erinnerung geblieben ist. Und ich fand es auch herausragend, dass er dann sich auch getraut hat, auch so als auswärtiger Spieler von einem anderen Verein dann nochmal vor die Heimkurve zu gehen und so. Fand es eine coole Stimmung und ist doch schön, wenn es auch solche Aktionen noch im Profifußball gibt. Hat mir gut gefallen. Okay, dann lassen wir den Blick zurück und werfen den Blick nach vorn. Wir haben uns jetzt auch schon die letzten 2 Spiele angeguckt. Das Sachsen-Pokalspiel gibt es dann auch nochmal kurz zu beleuchten, aber wir wollen auch nochmal auf die Vertragssituation gucken und nach der Vertragsverlängerung von Linus Rosenlöcher, den wir jetzt auch noch ein, zwei Jahre länger bei uns begrüßen dürfen, gibt es schon den ersten Neuzugang mit dem fantastischen Namen Ricky Bornschein von Kräuter Fürth 2. Und Tobias, du kannst mehr von Ricky berichten. Mach doch mal bitte.
Also erstens, ich hatte ja zuerst eine Assoziation zu Ricky Bornschein, aber ihr habt mir verboten, den Hörenden mitzuteilen.
Ja, weil wir dann wieder bei Spotify wieder so eine U18-Warnung reinkriegen und dann dürfen uns die Jugendlichen nicht hören. Deswegen lass das mal lieber.
Genau, aber mir ist gerade noch eingefallen, wenn du halt richtig so mal 2-0 im Turm bist, kannst du auch richtig schön diesen Namen auf Sächsisch brüllen.
Doch, Ricky! Ricky!
Bornschein!
Ricky!
Genau. Genau, und Ricky, muss man sagen, das ist ja ein echtes Kind des Ostens. Also der kommt aus Naunburg an der Saale und hat bisher so bei Vereinen gespielt wie Imo Merseburg, Edelweil Arnstedt, SVBW Zorbau, Zorbau, das klingt ja auch so typisch ostdeutsch. Und dann am Ende bei Kräuter Fürth 2. Und es ist dort aber in der Regionalliga sozusagen wirklich in 31 Toren, nicht mit 31 Toren, in 31 Spielen mit 16 Toren und 6 Vorlagen hervorgetreten. Und was ihn so ausmacht, das ist ja, dass er vor allen Dingen ziemlich großer Stürmer ist, nämlich 1,92 Meter und entsprechend robust ist. Und dass er sich natürlich auch sehr, sehr bewusst für einen ostdeutschen Verein entschieden hat, obwohl er hätte auch woanders hingehen können. Also was bei diesem Spieler wunderbar vorhanden ist, das ist die Identifikation mit der ostdeutschen Region.
Ja, Spieler der Region, der wahrscheinlich uns eher auch auf dem Schirm hat, als es vielleicht andere Spieler tun. Traut er ihm zu, Martin, traust du ihm zu, nächstes Jahr ein gewichtiges Wort mitzusprechen in der ersten Elf?
Ist ja schon ein beeindruckender Lebenslauf, sich von der Oberliga hoch gearbeitet zu haben. Er war anscheinend nicht im Nachwuchsleistungszentrum, sondern immer noch im Amateurbereich aktiv. Und ich meine, klar, hat krasse Statistiken jetzt bei Fürth, jedes zweite Spiel getroffen. Mhm. Aber ob es dann für die dritte Liga auch reicht, bleibt abzuwarten. Und er ist jetzt auch schon ein bisschen älteren Alter, was ja aber auch nicht schlecht ist. Also ich denke immer, wir brauchen nicht noch den fünften 19-Jährigen, sondern vielleicht auch mal eher einen Spieler, der ein bisschen mehr Erfahrung schon hat.
Na, vor allen Dingen, der hat ja nicht nur Oberliga gespielt, der hat ja auch Verbandsliga Sachsen-Anhalt gespielt.
Ja, das ist wirklich. Das ist eine sehr krasse, geile Liga übrigens.
Wirklich, herausragende Fußballkarriere bisher, mit im Zweifel jedes Jahr so einen Schritt nach oben gegangen und ja, sky's the limit. Mal gucken, ob dritte Liga für ihn das Limit ist, was er schafft, aber ihr habt es ja gesagt, die Statistiken sind gut. Ich finde es auch positiv, wie Martin gesagt hat, dass es halt kein so 18-, 19-, 20-Jähriger aus dem Nachwuchsleistungszentrum ist. Da kommen wahrscheinlich nochmal so einige so Richtung, so wie Schwirten, Meurer dieses Jahr. Die können uns sicherlich auch weiterhelfen, auch im nächsten Jahr. Aber das ist einer, der halt einfach nochmal so ein bisschen mehr Fußballerfahrung dann auch hat. Auch wenn es jetzt erstmal nur ein Jahr Regionalliga ist. Aber da scheint er angekommen zu sein. Und die Bayernliga ist jetzt, die Regionalliga Bayern ist jetzt auch keine irgendwie Mondscheinliga. Deswegen, ich bin positiv gestimmt und können mir gut vorstellen, dass es wirklich ein echter, so ein bisschen Backup-Mittelstürmer für Marcel Beer nächstes Jahr sein kann.
Wisst ihr denn, mit wem er bei Zorbau zusammengespielt hat?
Nee, mit wem denn?
Mit einem gewissen Ben Zeigler, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist der Sohn von einem Stadionsprecher von Werder Bremen.
Arne Zeigler?
Genau. Aha. Und da gibt's ja auch zwei lustige Geschichten zu. Einmal hat ja der Arne Zeigler so eine Sendung aus dem Wohnzimmer, weil er immer seinen Sohn verfolgen wollte. Der hat ja bei der Werder-Jugend früher gespielt als Kind. Und da braucht er immer Zeit, um irgendwie sonntags mit auf den Fußballplatz zu gehen. Und lustigerweise kommt ja die Familie Zeigler auch aus Halle. Das hat er auch mal irgendwann erzählt. Aha. Also seine Oma hat da gewohnt und deshalb hat er auch so eine Beziehung zum HFC.
Ja, okay.
Ja. Ich hoffe, ich trete niemandem zu nah, aber dieser Mann ist nicht zu beneiden.
Wer jetzt?
Der arme Zeigler, ja.
Naja, aber es ist doch Zorbau, die machen doch gute Arbeit, das ist doch auch bekannt eigentlich. so in der Region.
Nee, ich meinte jetzt eher den Vater, aber ist auch egal. genau, so ein bisschen. Ja, genau, okay, aber wir haben ja aber auch jetzt schon auch, also wollen wir jetzt erstmal über die Leute sprechen, die jetzt potenziell noch kommen könnten, oder wollen wir jetzt lieber genau. über die Leute sprechen, die jetzt eher noch gehen werden?
Ja, wir haben eine Meldung bekommen, vielen Dank dafür, von Marco, unserem treuen Hörer, viele Grüße von uns. Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, nennt uns Namen oder nennt uns einfach Meinungen, wo ihr sagt, das könnte einer sein für Aue. Und Marco hat uns 4, 5 Namen genannt. Elias Löder stand auch mit drauf. Ich glaube, den hatten wir beim letzten Mal schon genannt. Der Topstürmer gerade der Regionalliga Nordost bei Carl Zeiss Jena und ja auch mit einer großen Vergangenheit in Aue. Träumt, glaube ich, auch jeder davon, dass er wieder zurück zu uns kommt. Hat aber noch einen Jahresvertrag in Jena, aus dem man ihn rauskaufen müsste. Und Steffen Heidrich hält gerade das Portemonnaie zusammen. Deswegen ist das, glaube ich, ist er, glaube ich, ja, unerreichbar aktuell. Und mit Ricky Bornschein haben wir jetzt ja tatsächlich einen für die Sturmmitte. Deswegen würde ich den mal aus der Liste rauslöschen. Aber Marco hat uns 4 Namen genannt, die du dir auch angeguckt hast, Tobias. Leg mal los.
Ja, genau. Er nannte uns einen Spieler mit dem wundervollen Namen Tim Heike. Der kommt, der ist 24, kommt aus Wolfenbüttel. Ich weiß nicht ganz genau, wo gerade Wolfenbüttel liegt. Das ist gerade wieder einer meiner Bildungslücken.
Ja, das und ist also bei Braunschweig, glaube ich, oder? Braunschweig-Hannover, Martin?
Das ist bekannt für Jägermeister, oder?
Mhm. Echt?
Ja, es ist bei Braunschweig.
Mhm. Alles klar. Und der hat das eigentlich schon eigentlich ganz, ganz, ganz gut performt. Hat das also, du hast übrigens recht, der kommt ursprünglich aus der Wolfsburg-Jugend, war dann in der Braunschweig-Jugend. War dann bei Rot-Weiß Erfurt, Wolfenbüttel, Hildesheim, Halberstadt und dann später bei Energie Cottbus, wo er jetzt immer noch performt, und hat dort in 61 Spielen 27 Tore gemacht und 6 Vorlagen gegeben und ist dort vor allen Dingen aber auch auf der rechten Außenbahn zu Hause und performt eigentlich ganz, ganz wunderbar in der Saison, in der man nämlich in 31 Spielen 19 Tore gemacht hat und 3 Vorlagen gegeben hat. Und ich denke mal, was diesen Spieler auszeichnet, das ist so eine gewisse Form von Schnelligkeit und aber natürlich aber auch so eine gewisse Dribbling-Fähigkeit. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn Cottbus den Aufstieg nicht schaffen sollte, könnte durchaus einer sein, der als Backup sich ja auch durchsetzen könnte.
Aber du hast jetzt so viele Vereine aufgezählt. Wie alt ist der Typ? 35?
24.
Er ist 24 und du hast gerade 10 Vereine aufgezählt?
Naja, warte mal. Und zwar, also eigentlich hat er ja gespielt. Moment, weil ich mir so viele Seiten Recherchen hier habe. Also, gestartet ist er in der Wolfsburg-Jugend, ist dann zur Braunschweig-Jugend gegangen, ist dann dort bis zur U19 hochgegangen, ist dann von Rot-Weiß Erfurt nach Wolfenbüttel, von Wolfenbüttel zu Hildesheim, von Hildesheim nach Halberstadt und von Germania Halberstadt zu Energie Cottbus. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vereine. Von 15, 16 bis 22, 23.
Boah, also gefühlt jedes Jahr ein anderer Verein. Aber gut, wenn es immer bergauf ging und jetzt ja auch Tabellen für Regionalliga und da einer der Leistungsträger. Okay, aber er könnte auch irgendwo ankommen und vielleicht ein paar Jahre mehr haben. Vielleicht ja bei uns. Ist er denn vertragslos, weißt du das? Also läuft der Vertrag Ende der Saison aus?
Ja, läuft aus am 30.06.2024.
Okay, also Matze Heidrich, Auge drauf werfen. Okay, nächster. Mhm.
Genau, uns wurde noch ein gewisser Lukas Falcao vorgeschlagen. Es ist leider nicht zu verwechseln mit dem Falcao aus dem Anfang der 2000ern. Ist aber ein Brasilianer. Eine Inkspitze, er ist genauso klein oder genauso groß wie ich, je nachdem, wie man das sehen möchte, mit 1,75 Meter und spielt aktuell bei Victoria Berlin. Das waren doch die da von diesen Chinesen aufgekauft wurden, oder?
Nein, die sind da nicht eingestiegen, aber die haben da irgendwelche E-Mails oder Fax hingeschickt, irgendwie sowas.
Alles klar, okay.
Sehr, sehr, sehr seriöser Verein.
Alles klar, aber zumindest können sie sich den Brasilianer leisten. Und zwar, der hat wiederum, hat in 30 Spielen 15 Tore gemacht und 6 Vorlagen gegeben und ist primär als hängende Spitze zu Hause und hat aber noch nie in Brasilien gespielt als Profi. Also er hat unter anderem bei Portland 2 gespielt, bei Pasa Irodotos, das ist wahrscheinlich irgendwas Griechisches, und dann bei, oh Gott, Oskar Hams Aik oder AIK, das ist wahrscheinlich irgendwas Dänisches, aber ist jetzt seit 111 Spielen bei Viktoria Köln zu Hause.
Viktoria Berlin,
oder? Viktoria Berlin, Entschuldigung. Mhm. Und hat dort insgesamt 43 Tore und 16 Vorlagen gegeben. Und was diesen Mann im besonderen Maße auszeichnet, ist einfach seine Beweglichkeit, seine Beschleunigung, seine Balance, seine Sprintgeschwindigkeit, und auch insbesondere seine Sprungkraft. Er kann einigermaßen passabel trippeln, Kopfbälle, das ist natürlich nicht so seins, Passspiel ist auch nicht so wirklich seins, dass man aber so im Wesentlichen sagen kann, das könnte ein okayer Spieler für die dritte Liga sein.
Der eben auch den nächsten Schritt machen könnte, eine Liga nach oben.
Genau.
Okay. Auch eine offensive Kraft dann eher, ne?
Genau. Ja. Dann, Ron Berlinski wurde uns vorgeschlagen, und zwar der Mann käme von Rot-Weiß Essen, sein Vertrag läuft aus, ist schon 29, kommt aus Bochum, ich wollte gerade schon sagen, dem schönen Bochum, aber Bochum, und hat jetzt in 31 Saisonspielen diese Saison zweimal getroffen und drei Vorlagen gegeben und hat eine rote Karte gesehen. Da muss er richtig, richtig zugehackt haben. Da waren nämlich gleich drei Spiele gesperrt. Und ja, das muss man muss natürlich ehrlicherweise sagen, der Mann ist schon jetzt 29, hat einen okayen Antritt und eine hohe Sprunggeschwindigkeit, aber hat jetzt eigentlich nichts, was ihn jetzt wirklich so für die dritte Liga wirklich auszeichnet. Ich meine, gut, hat 91 Spiele in der dritten Liga gemacht, hat aber auch 44 Spiele in der Westfalenliga 2 gespielt, von der ich vorher noch nie irgendwas gehört habe. Du, Martin?
Westfalenliga 2? Mhm. Na klar. Aber es ist halt eine Amateurliga, was soll ich dazu sagen?
Okay, dann in der Oberliga Westfalen und so. Das ist so ein Spieler. Wie soll ich das sagen? Könnt ihr euch noch an den Prinzen erinnern, den wir mal hatten?
Prinz Owusu?
Ja, Prinz Owusu, genau.
Ja,
so ein Stürmertyp ist das in etwa.
Okay.
So ein bisschen, also nicht wirklich torgefährlich. also schön, dass er da ist. Und aber so ein bisschen so keiner, der, also ist jetzt keiner, der dir jetzt so irgendwie so 10 Tore jetzt die Saison macht. Aber 29 wirst du als Fußballer halt auch nicht wirklich signifikant besser.
Ja. Na, also keine Verbesserung für uns. Deine Meinung.
Okay. Meine Meinung,
genau. Und jetzt haben wir noch einen letzten Spieler.
Genau, Björn Rothe. Bei dem sieht das schon mal ein bisschen anders aus. Also erstens, der Mann ist erst 27, spielt im defensiven Mittelfeld. Und da ist es so, der hat auch schon echt Ostluft geschnuppert. Also ich meine, der war bei Magdeburg 87 Spiele, bei Hansa 45 Spiele, bei Rot-Weiß Essen 52 Spiele. Also der ist schon, der hat auch 175 Drittligaspieler. Was den auszeichnet, ist einfach seine enorme Physis, also seine Ausdauer, seine Stärke, seine Zweikampfstärke. Also das ist schon einer, der würde jetzt einen Marco Schicora jetzt nicht wirklich ersetzen, aber ein passabler Ersatz.
Mhm. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, wer denn so als Abgang gehandelt wird und welche Plätze, welche Positionen wir besetzen müssen. Okay, also das wäre dann aber einer in der Liste, der eher defensive Aufgaben übernehmen würde.
Genau.
Okay, und 27, hatte ich das gerade richtig mitgeschnitten? Also auch irgendwie perfektes Fußballeralter?
Genau, der junge Mann ist 27 und kommt aus Stolberg. Oder heißt das Stolberg? Nee, Stolberg kommt er.
Okay. Aus Stolberg, aber das ist das Stolberg bei Aachen.
Aber nicht unseres, okay.
Ja, genau.
Okay, schade. Ja, also Kurzfazit von dir, Tobias?
Ich finde durchaus, dass es größtenteils Neuzugänge sind, die tatsächlich einfach auch Potenzial hätten. Und ja, aber ich denke, so, das ist das dann halt eher dann so Leute, wo man sagt, so, okay, man muss jetzt einfach so ein Stück weit drauf setzen, dass sie den nächsten Schritt noch gehen.
Das ist ja auch so ein bisschen vor der Saison die Transfertaktik von Matze Heidrich gewesen, dass man einfach so ein paar junge Leute aus der Regionalliga, aus Nachwuchsleistungszentren holt und denen einfach eine Chance gibt, im Profifußball Fuß zu fassen. Und dann noch garniert mit eben ein paar erfahrenen Drittligaspielern, jetzt Menes Bepic zum Beispiel fällt mir ein, der eben auch relativ schnell auch Fuß gefasst hat und auch und schnell weitergeholfen hat. Und hier geht es natürlich auch wieder im Sommer einen guten Mix zu finden, um dann im nächsten Jahr wieder eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten zu können. Kommt natürlich aber auch drauf an, wer unseren Verein verlässt. Und da gab es heute gerade in der Freien Presse einen spannenden Artikel, wo nämlich Matze Heidrich über die auslaufenden Verträge und potenzielle Neuzugänge spricht. Und hier wird darüber philosophiert, dass Tim Dannhof und Chikora wahrscheinlich den Blick in die zweite Liga werfen. Und ja, wir davon ausgehen können, beziehungsweise es wahrscheinlich ist, dass sie unseren Verein verlassen. Was macht das mit euch, Martin, wenn ihr sowas hört?
Traurig, dass wir kein Zweitligist mehr sind.
Da hast du natürlich recht. Und spielerisch, können diese Spieler einfach ersetzt werden? Was denkst du?
Schon eine enorme Qualität, würde ich sagen. Also wird schwierig.
Ja, wenn wir jetzt hier auf die Liste Liste von potenziellen Neuzugängen gucken, die Marco uns gegeben hat, wäre ja Tobias der Björn Rother eigentlich ein ganz guter Ersatz für diese defensiven Aufgaben, zum Beispiel von Chikora, weil ich hatte so rausgehört, auch so eine Sechserposition könnte er zum Beispiel ganz gut ausfüllen.
Genau, und er könnte halt notfalls noch als Rechtsverteidiger spielen, aber weißt du, für den Dannhof, für den würde es mich ja persönlich ein bisschen freuen. Ich meine, für den, der hat sich ja, seitdem er hier angefangen hat, hat er sich aber natürlich auch wirklich massiv verbessert und hat auch irgendwie auch gesteigert. Also ich meine, der kam ja aus der Regionalliga Bayern und ist über die letzten zwei Jahre eigentlich beständig besser geworden. So, und ja. ob das jetzt nun für eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga reicht, okay, das mag ich jetzt mal so zu bezweifeln, aber für einen soliden oder schwächeren Zweitligisten wäre er tatsächlich was. Ich meine, zu Dynamo Dresden würde er jetzt vermutlich nicht mehr wechseln, weil der würde ja auch nicht mehr aufsteigen.
Das stimmt.
Und Regensburg, da kann man eigentlich bloß hoffen, dass die die Relegation nicht schaffen. Mhm. Und dann könnte ich mir fast schon vorstellen, Weil er sagt ja selber, er könnte sich gut vorstellen, auch noch hier nochmal zu verlängern und zu bleiben. Deswegen wundert mich diese Aussage schon ein bisschen. Ja, das hat er erst vor ein, zwei Wochen gesagt.
Ja, das ist natürlich jetzt, ich glaube, schon so ein bisschen Taktik und so. Will ich jetzt nicht zu viel drauf geben. Ich würde mich auch freuen, wenn er bleiben würde, weil ich glaube, ich schon auch ein Leistungsträger ist, der sich jetzt auch schon zwei Jahre hier eingespielt hat. Ich glaube immer noch, dass er auf der falschen Position bei uns eingesetzt wird, weil er einfach defensiv zu viel Schwächen hat auf dieser rechten Position. Auf der anderen Seite hat er halt einen enormen Drang nach vorn und ist auch jetzt mittlerweile auch torgefährlich und kann Tore vorbereiten. Ja, deswegen für mich wäre eine Ideallösung, dass man auf der rechten Verteidigerposition hier Ersatz schafft und wenn er bleibt, tatsächlich sogar auch drüber nachdenkt, Tim Dannhof nach vorn zu rücken. Aber wollen wir mal sehen. Ich glaube auf jeden Fall, es wäre eine Schwächung, wenn wir beide verlieren, aber das ist nun mal auch das Spiel, in dem wir uns alle bewegen, dass natürlich auch gute Spieler uns verlassen werden.
Aber hat denn jetzt in Chikora wirklich die Liga die Klasse für die zweite Liga?
Ist fast 30, darf man auch nicht vergessen.
Ja, das stimmt. Hat jetzt aber auch Tore gemacht, ne? Glaube ich auch in der Rückrunde gerade. So viele hat er jetzt auch nicht, aber hält, glaube ich, schon so gewissermaßen den Laden zusammen. Ich finde, ja, hat aber auch mit Menes Bepic einen kongenialen Partner da auf der Sechserposition, der wahrscheinlich sogar so ein bisschen offensiver spielt, Chikora eher so ein bisschen defensiver. Aber natürlich auch keiner, der jetzt irgendwie herausragt bei uns, finde ich auch. Also wäre tatsächlich auch gespannt, wie es ihm bei einem anderen Verein in der zweiten Liga gehen würde. Okay, ansonsten stand noch im Freie Presseartikel, dass Corbian Burger und Steffen Meuer uns verlassen werden, beziehungsweise man guckt, ob man Abnehmer findet, wobei ich glaube, die Verträge laufen aus. ja, ist, glaube ich, Corbian Burger, ich glaube, in der Rückrunde fast nur auf der Bank gesessen, wenn überhaupt mal eingewechselt wurden. Und Steffen Meuer jetzt ein bisschen mit mehr Spielanteilen nach der Verletzung von Marcel Bär, aber jetzt auch nicht so schlagkräftig, dass man sagt, das ist ein Riesentalent, den wir unbedingt halten müssen. Seht ihr das anders?
Na, bei Corbian Burger ist es so gewesen, dass er teilweise ja nicht mehr am Kader stand. Mhm. So, also ich finde, was ich ja damals schon bei seinem Zugang sagte, das ist ein guter Backup, aber mehr halt auch nicht. So, ja. Und das hat sich da halt auch im Wesentlichen gezeigt. Und es gab ja auch Spiele, da ist er halt ein echter Unsicherheitsfaktor gewesen. Mhm. Und hat auch keiner, der, wo man jetzt sagen könnte, so, der bereichert jetzt irgendwie auch Aue in der Breite oder so.
Das stimmt.
Ja, im Vergleich zur Vorsaison hat er auch nur noch 11 Spiele in der Liga gemacht, ne? Und davor waren es 31. Also der ist doch echt immer weniger wertvoll für uns. Aber Stichwort Europameisterschaft, seine Schwester singt ja den offiziellen Europameisterschaftssong. Und Corbinian kennt ja den Song schon. Habt ihr auch irgendwie schon bei Social Media gesehen wahrscheinlich.
Ja, wenigstens eine mit Aue-Bezug bei der Europameisterschaft. Das ist ja okay. Okay. Freie Presseartikel geht noch weiter, nennt zwei weitere Namen, nämlich Erik Majetschak und Boris Taschi, die vor einer Vertragsverlängerung stehen. Ich glaube, gerade Erik Majetschak, grundsolider Drittligaspieler, mit natürlich auch einigen Pannen im Spiel, aber auch trotzdem einer, auf den man sich verlassen kann. In Dortmund den Ausgleich gemacht, jetzt hier eigentlich auch das 2-0 gegen Bielefeld gemacht, also auch mit offensiven Stärken. Wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass er ein Tor trifft. Deswegen, glaube ich, ein guter, verlässlicher Mann, der wahrscheinlich immer so zwischen Aufstellung und so auf der Bank immer so ein bisschen hin und her rotiert. Solche Spieler braucht man ja auch. Boris Taschi gefällt mir in der Rückrunde besser als in der Hinrunde. Ihr wisst, ich bin jetzt kein großer Boris Taschi-Fan, aber die ein oder andere gute Aktion hat er jetzt tatsächlich auch mal in der Rückrunde wirklich gezeigt. Also ist mir auch tatsächlich aufgefallen. Und ist auch einer, den man auch gut, guten Gewissens, glaube ich, verlängern lassen kann und ihn dann nächstes Jahr auch wieder einsetzen kann.
Genau, aber bei Boris Taschi, sag ich jetzt schon, bei Majetschak hatten wir uns ja letzte Saison ja auch drüber unterhalten, ob er nicht vielleicht sogar jemand für die zweite Liga ist. Aber diese Qualitäten konnte er diese Saison ja eigentlich nicht so wirklich unter Qualität stellen oder nicht unter Beweis stellen, besser gesagt.
Ja, also ich glaube, er leidet ein bisschen unter seiner Vielseitigkeit. Also es ist so ein typischer Spieler, der einfach ein guter Fußballer ist, dass er auf verschiedenen Positionen spielen kann, aber sich halt nirgendwo richtig festbeißen kann, sondern immer so ein Springer, nennt man es ja auch manchmal, der einfach aushilft dort, wo er gebraucht wird, und da ist er verlässlich und auch wichtig für die Mannschaft, aber halt keiner, der sich wirklich so festspielen kann. Glaube ich, so die Innenverteidigerposition wäre wahrscheinlich seine Lieblingsposition. Da haben wir natürlich aber auch diese Saison mit Barilla und Vukancic eigentlich auch ein gutes Innenverteidiger-Duo gehabt, wo er halt auch schwer vorbeikam.
Also Boris Taschi bin ich ja überhaupt nicht von überzeugt, aber also für einen Stürmer 3 Tore ist doch nichts in der Liga.
Ja, das ist also wirklich ein
Und letzte Saison waren es immerhin noch 6, aber das ist doch nix.
Ja, ich nehme ja die Kritik immer an, die ich so von euch oder von der Community höre, wenn ich immer so das Boris Taschi-Bashing irgendwie mache. Wenn man sich mal drauf konzentriert, auf sein Spiel, ich finde immer noch, es gibt einige bessere Zehner, und man kann diese Zehner-Position, wo er spielt, um einiges besser nutzen und spielen, aber gerade durch seine Körperlichkeit hat er jetzt auch schon in den letzten Spielen einige Bälle geholt oder verteilt oder so. Aber er wird halt nie der wirklich echte Stürmer und torgefährliche Spieler sein. Für mich ist es immer einer, der so den drittletzten oder fortletzten Pass macht oder Ballgewinne irgendwie hat. Das ist, glaube ich, okay für Aue oder die dritte Liga. Aber mehr darf man halt auch von ihm nicht erwarten. Ja. Aber gut, schauen wir mal, wo es noch hingeht. Okay. Gut, das so ein bisschen als Blick nach vorn. Wir sind gespannt und freuen uns über jede Vertragsverlängerung, die wir hören, oder wenn es auch Neuzugänge gibt, die wir uns dann hier im Podcast genauer angucken können. Ich ziehe mal eine Kategorie vor, weil es ganz gut passt. Tobias, du hast Prinz Owusu genannt, Kategorie Club der Ehemaligen. Jetzt die Quizfrage für diese Folge. Wo spielt aktuell Prinz Osei Owusu? Habt ihr einen Tipp?
Oh Gott, der hat ja mal eine Zeit lang in Regensburg gespielt. Mhm. Und, oh Gott, wo könnte der denn... Ich könnte mir vor, oh Gott, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also
okay. Ich glaube auch nach Tippen, da würdest du nicht drauf kommen, aber wir fragen mal Martin, ob er es weiß.
Ich habe es leider nachgeguckt.
Ah, dann sag's.
Toronto.
Er spielt in der Major League Soccer, Tobias, für den kanadischen Verein Toronto FC. Und du hast vollkommen recht, also nach uns ist er ja nach Regensburg gegangen, in der zweiten Liga geblieben, dann auch mit ihnen abgestiegen und auch die erste Hinrunde jetzt, also jetzt die Hinrunde in der dritten Liga noch gespielt, aber dann in der Winterpause nach Kanada gewechselt in die kanadische Liga und hat hier tatsächlich auch aktuell eine ganz gute Leistung geboten, also wenn man sich das mal anguckt, hat er jetzt 11 Spiele gemacht und hat 5 Tore gemacht, also ungefähr in jedem zweiten Spiel getroffen und ist einer, der tatsächlich für Aufruhr sorgt in der Major League Soccer.
Oh, schön.
Ja. Sieht man mal, der Weg von Aue über Regensburg führt in die Major League Soccer.
Gegen Messi spielen.
Genau. Gegen Messi spielen. Vor allen Dingen, das Lustige ist, wir hatten jetzt ja, also dieser Prinz Owusu, der kam mir einfach nur so ganz assoziativ in den Kopf. Und irgendwie, Thomas muss das wieder prophetisch vorhergesagt haben, um mich dann nach ihm zu fragen.
So ist es.
Total lustig.
So ist es, genau. Alles vorbereitet, Tobias. Gut, dann sind wir schon etwas fast über der Zeit. 2-3 Themen haben wir aber noch. Wir haben mal wieder mindestens einen Helge der Woche gefunden. Martin, was gibt's da Neues von Helge?
Also gefühlt ist sein Handy repariert worden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Handy wieder gefunden. Waren da Sofaritze die ganze Zeit.
Also, ich nominiere als ersten Helge der Woche ein Bild zusammen mit Hans Joachim Watzke. Da steht drauf, das persönliche Gespräch damals war sehr angenehm und dann betende Hände. Oder ist es High Five, Thomas? Ich weiß es bis heute noch nicht.
Das ist beides, ja, das ist beides.
Schöne Erinnerung und ein Smiley. Also das ist ja während der Corona-Zeit entstanden, wo es, ich glaube, da war Watzke als DFL-Geschäftsführer in Aue mal und hat sich ein bisschen bei den kleinen Clubs umgehört. Und dann die zweiten Bilder sind eine ganze Serie vom Spiel gegen Unterhaching. Da war Helge Leonhardt nämlich im Stadion. Da gibt es ein Bild mit Pavel Dotschew und Claudia. Ich denke mal, Claudia ist die Frau von Helge Leonhardt, weil die Frau von Pavel Dotschew heißt nämlich Silvia. Das habe ich gerade nochmal recherchiert. Und da steht drunter, heute wie in alten Zeiten mit Pavel und Claudia, zwei gekreuzte Hämmer, gutes Spiel heute und noch einiges möglich, zwei gekreuzte Hämmer. Dann hat er ein Bild zusammen mit seinem Freund, also steht unten drin, mit meinem Freund Manni Schwabel, dem Präsi von UHR, also Unterhaching, gepostet. Und dann hat er natürlich ein Bild gepostet mit welchem Spieler von Unterhaching?
Na, mit Skadi. Skirdi.
Mit Simon Skadatidis. Heute wie in alten Zeiten mit Simon, zwei gekreuzte Hämmer. Und ja, was ist denn euer Lieblings-Helge der Woche?
Das ist ja wie so ein ehemaligen Treffen dann hier, ne? Also ich finde es ja erstmal auch nennenswert, dass er auch wieder so bei Aue aktiv ist, auch irgendwie sich so positiv äußert und so. Also das scheint ja auch hinter den Kulissen, für mich sind die ja immer noch im Rechtsstreit und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so aufgelöst ist oder wurde. Ansonsten kann ich mir schon eher vorstellen, dass es irgendwie eine unangenehme Situation sein könnte, da einfach in der VIP-Area in Aue so ein bisschen aufeinander zu treffen und so. Aber scheinbar hat man sich ja irgendwo gefunden und im Zweifel auch geeinigt und ausgesprochen. Das freut mich erstmal so im ersten Moment und dass natürlich auch wieder so postingfreudig ist. Allein hätte ich kein Problem, einfach alles zum Helge der Woche zu nominieren. Wie geht's dir, Tobias?
Ja, keine Ahnung, das ist ja so ein bisschen, ich bin da auch gerade ganz hin und her gerissen. Also ich meine, es ist ja so dieses läppische Großhandels habe, sag ich jetzt mal. Also ich würde mal sagen, aus Gründen der Nostalgie würde ich mich für den Skyla Datiles entscheiden.
Das ist doch ein schönes Bild mit den Hämmern. Das nehmen wir. Sehr schön. Ja, Helge, weiter so. Und
ich habe gerade noch mal geschaut. Er hat jetzt auch noch vor 3 Tagen ein Bild von seiner Tochter gepostet. Die ist nämlich 35 geworden.
Welche denn?
An dieser Stelle. Marleen.
Marleen, ja. Herzlichen Glückwunsch auch von uns. 35, gutes Alter. Happy Birthday.
Und da steht drunter, ich war vor 35 Jahren unendlich stolz und werde es immer sein. I love you forever, Papa. Das ist doch auch nochmal ein schöner,
ja. Schöner Abschluss. Ist das Bild auch, wo er so ein Foto von damals, so hier vor 35 Jahren gepostet hat? Ja.
Aber mein Helge der Woche ist ganz klar das Bild mit Pavel Dotschev, weil also ich, so wie ich das verstanden habe, ist ja auch Pavel Dotschev mit Helge Leonhardt ziemlich im Streit gegangen. Und
das stimmt.
Dass man so eine Vereinslegende, kann man ja schon sagen, wie Dotschev so absolviert hat.
Ja.
Schon schön, dass es da jetzt wieder ein gemeinsames Foto gibt bei einem Scheiß, den Helge auch in Aue hinterlassen hat.
Ja, scheinbar gab es da auch ein paar Gespräche und Aussprachen im Hintergrund. Sehr schön. Ja, mal wieder ein Helge der Woche. Super. Ja, und dann hast du es auch schon angesprochen, das Foto von Pavel, was er gepostet hat, der ist ja schon ein paar Jahre alt mit Watzke, aber den Hintergrund wollen wir hier ja ganz gerne nochmal nennen. Jeder hat es von euch gehört. Es gibt ein weiteres Freundschaftsspiel in der Vorbereitungszeit im Juli, nämlich gegen den Champions League Halbfinalisten, mal mindestens. Wissen nicht, ob sie jetzt gegen Paris sogar ins Finale gekommen sind. Wir spielen gegen Dortmund Mitte Juli nach dem internationalen Spiel gegen Glenavon FC Anfang Juli spielen wir dann Mitte Juli gegen den großen BVB. Und ich gehe mal davon aus, da spielen wir vor ausverkauftem Haus, oder Tobias? Was denkst du?
Davon gehe ich ganz, ganz fest aus.
Und ist ja schön, dass Aue auch mal so einen wirklich namhaften, also einer der großen Top-Mannschaften Deutschlands ins Erzgebirge holt. Kann, glaube ich, auch ein schönes Familienfest dann sein. Ich würde euch immer empfehlen, einfach alle Freundschaftsspiele mitzunehmen, also sowohl das Internationalspiel gegen die Nordiren aus Glenavon als auch gegen Dortmund. Ich glaube, das hat sich die Mannschaft in den letzten Spielen oder in dieser Saison auch verdient. Und man kann einen Blick auch auf die Neuzugänge werfen und gucken, wie sich die Mannschaft präsentiert. Ich glaube, jetzt ab kommenden Dienstag, jetzt ab morgen, jetzt, wenn ihr die Folge hört, müsstet ihr schon Tickets kaufen können gegen Dortmund. Wenn ihr Mitglieder seid, und das sollt ihr ganz unabhängig von diesem Spiel auf jeden Fall tun. Wenn ihr es noch nicht seid, werdet Mitglied bei unserem Verein und unterstützt regelmäßig auch finanziell unseren Verein. So, dann habe ich eigentlich fast alle Punkte von meiner Agenda hier abgehakt. Und einen Event-Hinweis haben wir noch, denn wir sind wieder stolze, wir dürfen stolz präsentieren, dass wir wieder auf dem Demo-Plakat für Demokratie und Menschlichkeit wieder sind. Denn es findet mal wieder, und das Erzgebirge wird nicht ruhig für Menschlichkeit und Demokratie zu demonstrieren. Diesmal am Sonntag, ich glaube der 26. ist es, oder Martin? 26. Mai, 15 bis 17 Uhr in Lößnitz zur großen Demo für Demokratie und Menschlichkeit. Wie schon zuletzt bei den anderen Veranstaltungen. Wir dürfen als Our Podcast mit auf dem Poster sein. Das macht uns sehr stolz und wollen euch natürlich auch animieren, an der Demo sich zu beteiligen. Das Wetter wird immer besser. Im Mai können wir auch davon ausgehen, dass schönes Wetter wird zum Demonstrieren, wenn ihr das braucht. Ist auf jeden Fall das Feierwochenende, denn am Samstag findet das Sachsenpokalfinale statt, wo wir uns den Sachsenpokal in Dresden holen. Und dann kann man gleich freudetrunken noch auf die Demo in Lößnitz gehen. Sehr schön. Gut, dann sind wir durch. Martin, Tobias, fehlt noch was?
Nö, ich glaube nicht. Ich denke, es ist ja wieder eine sehr, sehr volle Folge. Ich meine, eine Minute 15, das hatten wir schon lange nicht mehr.
Das stimmt. Gibt auch viel zu besprechen. Okay, dann würde ich sagen, wünsche ich uns allen noch viel Erfolg. hört auf meine Worte, dass ich optimistisch bin auf die letzten zwei Spiele. Wir werden sehen und wir werden auch sehen, mit welchen Vorzeichen wir dann ins Sachsen-Pokalfinale gehen. Wie geil wäre es halt, wenn wir auf Platz 4 sind und uns keiner mehr den DFB-Pokal streitig machen kann und Dresden im Zweifel happy ist, dass wir auf Platz 4 sind, aber wir ihnen dennoch den Sachsen-Pokal im heimischen Stadion aus den Händen reißen werden. Das wäre doch nochmal der Höhepunkt dieser dann doch auch sehr guten Saison. In diesem Sinne, bleibt gesund, empfehlt uns weiter und bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.